Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und vom Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten noch mal in der Stille. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Danke, dass es heute wieder zu hören ist, weltweit. Segne du auch jetzt hier bei uns die Verkündigung deines Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, am Anfang letzter Woche brachte meine Frau ein kleines, uraltes Büchlein mit an den Frühstückstisch und wollte mir unbedingt was draus vorlesen. Und das fand ich dann richtig gut. Der Verfasser heißt Johann Caspar Lafater. Dieses kleine Heftchen ist ein Erbstück vom Urgroßvater gewesen, mit so einer alten Schnörkelschrift. Wir sehen da noch ein Bild davon. Und es heißt Worte des Herzens für Freunde der Liebe und des Glaubens. Dieser Lafater ist ein Schweizer Pfarrer, Philosoph und Schriftsteller gewesen, gestorben vor 223 Jahren, und ich kannte den bisher nur dem Namen nach. Fand es aber so gut, was da für eine Innigkeit der Gottesbeziehung zu hören war aus einigen seiner Texte, dass ich gedacht habe, das passt eigentlich richtig zu dem, worüber heute gepredigt werden soll. Und deswegen werden wir zunächst jetzt über den Propheten Amos, über diesen kleinen Abschnitt, der für heute gedacht ist, was hören. Und dann noch einen Beitrag mal aus dem kleinen Büchlein, wo meine Frau und ich dann was vorlesen werden. Amos, der hat vor 750 Jahren vor Christus gelebt. Das ist also sehr lange her. Zeitgenosse auch vom Propheten Jesaja. Und in diesem Abschnitt, den wir gleich hören, geht es darum, dass vor Gott nur echter Glaube zählt. Jemand kann nach außen hin sehr fromm sein oder fromm tun, sehr aktiv sein, engagiert, auch selbstbewusst. Aber wenn der Glaube nicht unser Leben prägt, wenn wir für unsere Umwelt kein Segen sind, dann ist unsere ganze Religiosität wertlos. Das war also schon mal eine Zusammenfassung, und jetzt lese ich es vor. Amos aus Kapitel 5. Da sagt Gott: Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Das ist dieser alte Bibeltext. Es gibt ähnliche Stellen auch woanders. Wir werden nachher zum Beispiel als Beichtgebet mal den Psalm 51 beten, diesen Bußpsalm von David. Da kommt auch so etwas Ähnliches drin vor, dass Gott an Opfern keinen Gefallen hat, wenn unser Herz nicht wirklich zu ihm hingewendet ist. Ja, Religion oder modern ausgedrückt Spiritualität kann eigentlich was sehr Schönes sein. Wir haben ja gerade erst Weihnachten gefeiert. Für manche ging es erst am 2. Februar mit Lichtmess richtig zu Ende. Das Wort Religion mag ich eigentlich für einen christlichen Glauben nicht, weil die Unterschiede so groß sind zwischen dem, was uns als Gnadenangebot Gottes im Evangelium gesagt wird und was anderen Religionen sagen. Aber es gibt auf jeden Fall auch in unserem Glauben, im Leben der, die sich zu diesem Glauben zählen, viel Unechtes gab es, gibt es. Und dagegen hat sich halt auch Amos dann im Namen Gottes wenden müssen. Aber andererseits ist es ja großartig und regelrecht lebensverwandelt, wenn Glaube wirklich gelebt wird. Und darauf zielt ja Amos hin. Es soll das Recht einherfluten wie Wasser. Das sollen die Ergebnisse unseres Glaubens sein. Ja, Glaube kann so ein Segen sein. Wie anders ist eine christliche Bestattungsfeier gegenüber einer weltlichen? das haben mir manchmal Leute gesagt, die den Unterschied erlebt haben, wo nicht nur in der christlichen, nicht nur das Leben des Verstorbenen nochmal gewürdigt wird, sondern auch dieser Blick nach vorn kommt, von der Liebe Gottes, von seiner Gnade, die Hoffnung, die in uns da, die da für uns verkündigt werden kann. Wie anders ist es, wenn Kinder auch heute noch christlich erzogen werden im guten Sinne, ihr Leben aus Gottes Hand zu nehmen, lernen von früh auf und Gottes Gebote zu respektieren. Was hat echter Glaube nicht alles bewirkt in der Vergangenheit? Ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen von Nobelpreisträgern. Die Statistik, die ging von 1901 bis 2000 und dürfte jetzt ähnlich sein, dass die meisten Friedenspreise, die meisten Preise überhaupt, die da gemacht worden sind, von Christen kamen oder von Juden. 78% aller Friedensnobelpreise, dahinter standen Christen. 72% der Preise in Chemie und ähnlich Physik, Medizin, Wirtschaftswissenschaften. Also echter Glaube bewirkt Gutes. Denken wir an die Politik. So vieles läuft jetzt nicht mehr gut. Und zwar, je länger und je mehr sich die Menschen von Gott abgewendet haben. Und wenn dann manchmal neue Parteien gegründet worden sind oder gegründet werden, da gab es Hoffnungen, die machen vielleicht vieles besser. Aber wenn da wieder Gott ausgeklammert wird und keine Rolle spielt, dann merken wir ganz schnell, dass es auch nicht lange gut gehen kann. Und so hat Gott damals durch Amos sagen lassen, egal wie ihr euch einsetzt mit eurer Spiritualität, mit euren großartigen Festen, mit eurer Flötenmusik, hätte ich beinahe gesagt, damals Harfenmusik, wenn das Ergebnis nicht heißt, es soll das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit, die soll niemals versiegen wie ein Strom, wo immer frisches Wasser ist. Wenn das nicht rauskommt aus eurem Glaubensleben, dann ist es für Gott nichts wert. Das waren jetzt mal kurz nur ein paar Gedanken zum Amos-Text. Und jetzt wollen wir also gleich mal die Brücke schlagen. Älter als noch kein berühmter Mann gewesen, deshalb gab es auch Bilder, als es noch keine Fotografien gab, haben mehrere Maler ihn dargestellt. Wir sehen also hier ein Bild von dem Maler Johann Heinrich Lips. Mal weiter, was haben wir noch? Ein Porträt, wie er ungefähr ausgesehen hat. Oder dieses Schwarz-Weiß-Porträt. Und dann war noch das hier, Johann Caspar Lafader an seinem Arbeitstisch. 1798 hat das Antonio Orazio Moretto gemalt. Er ist so bekannt gewesen, weil er eben wirklich ein guter Pfarrer war, in der Schweiz hauptsächlich, aber auch mit vielen namhaften Leuten Kontakt hatte, wie Goethe zum Beispiel oder einem Vertreter der Aufklärung, Moses Mendelssohn, mit dem war er im Briefwechsel und das haben in ganz Europa andere Gelehrte interessiert beobachtet. Er wollte diesen Rationalisten, diesen Aufklärer für den christlichen Glauben gewinnen. So viel kurz zu dem Lafader. Und heute geht es ja um echten Glauben. Ne? Die Kritik an einer Religion, die nichts taugt bei Amos. Und echter Glaube, der Gott gefällt, der Früchte bringt. Lebendiges, fließendes Wasser. Und das hab ich auch entdeckt bei diesem Lafader, so schreibt er zum Beispiel in einem Brief an eine junge verheiratete Frau, die mit der er gut bekannt war, Frau und Mutter, die Christ ist, wie man als gläubiger Christ durch seinen Alltag gehen sollte. Wie also unser Glaube nicht nur was für den Sonntag ist, Christine liest es uns jetzt vor, sondern für den Alltag.
Also ihr Lieben, ihr hört jetzt einen Brief, der 230 Jahre alt ist. Und wenn ihr die Worte hört von uns in unserer schönen deutschen Sprache damals, da denkt ihr vielleicht, Mensch, es ist ja völlig aus der Zeit gefallen, was die jetzt liest. Aber ich finde die deutsche Sprache schön Und ich finde es auch gut, wenn man sich diesen alten Worten auch wieder mal aussetzt und die auf sich wirken lässt. Und es ist immer schön, alte Briefe zu lesen. Ich habe meine ganzen Liebesbriefe noch vom Andreas, ein Schatz, so ein Stapel in einer schönen Schachtel und er von mir auch. Und ich lese jetzt, also ich finde es einfach toll, wie die früher miteinander kommuniziert haben, was man sich da gesagt hat an wichtigen Dingen. Heute gehen da Worte hin und her, ist auch gut. WhatsApp, zack, zack, zack. Manchmal schickt man es auch noch an die falsche Adresse, dann passiert ein Theater. Aber jetzt wollen wir mal auf dieses Deutsch von damals hören und was uns das rüberbringt. Natürlich aus einer Zeit, als die Mütter in der Hauptsaal zu Hause waren bei den Kindern. Aber wir wollen das jetzt mal auf uns wirken lassen. Und meine Brille brauche ich auch. Das schreibt Johann Kasperler, Vater, an eine Freundin. Wenn Gottes Morgensonne dich weckt, so sei dein erster Blick Dank und Freude, dass du bist und dass du danken kannst. Umschlinge deinen Mann mit holder Liebe und gieß einen neuen Segen um seine Falten und truglose Stirn. Wer kann das schon sagen? Dann sende Blicke gen Himmel, die deinen Kindern, Eltern, Geschwistern, Freunden Segen herabholen. Blicke des Dankes für sie alle. Früh will ich mich zu Gott heben und auch heute wieder sei der Allmächtige meine Zuversicht. Unschuldig will ich diesen Tag zubringen, als wenn es der letzte meines Lebens wäre. Etwas soll ihn vor anderen Tagen auszeichnen. Ich will ihm ein Kleinod anhängen, das ihn unterscheiden und zieren soll. Redliche Seele, mit diesen Gedanken erhebe dich und, wenn du erst leise bei dir selber die ewige Liebe angerufen hast, so tue es womöglich mit deinem Manne. Dann, ich will mit dir reden wie mit einem Kinde, herzlich, wie ein älterer Bruder mit seiner jüngeren Schwester. Obgleich ich weiß, dass du von dir selber mehr tust, als ich sagen kann. Und wohl weiß, dass ich vieles von dir lernen sollte und dich sehr wenig lehren kann. Dann kleide dich schnell an, einfach und zugleich, lass dir keine Stecknadel fehlen. Eile in die Kammer, wo deine Kleinen schlafen, und lege ihnen an ihre glühenden Wangen einen stillen Muttersegen zu. Erwachen sie, so lass sie es fühlen, dass du froh bist. Sing entweder allein oder in ihrem Kreise. Oder wenn du auf dem Lande wohnst, unter freiem Himmel ein frohes Morgenlied. Bei dem Frühstück Ruhe und trinke Freude aus dem vollen Becher der allgegenwärtigen Natur. Dann lies einige Kapitel aus der Bibel und zeichne die Stellen an, die deinem Herzen die wichtigsten sind. Nun besorge deine Hausgeschäfte oder arbeite etwas für deinen Mann und deine Kinder oder lehre deine Kinder. Eine angenehme, mutterwürdige, sich reichlich belohnende Beschäftigung. Vor dem Mittagessen spaziere noch ein wenig mit ihnen im Garten. Die haben wahrscheinlich eine Köchin gehabt. Iss dann dein bescheidenes Mittagsmahl mit Freuden und fröhlichem Mute und lege jedes Mal wenigstens etwas für einen Armen auf die Seite. Wirf einen Schwesterblick auf so viele darbende Geschwister. Nach dem Essen spaziere wieder und freue dich jedes fliegenden und kriechenden Lebens, jedes Wachstums in deinen und anderer Menschen Gütern. Bis an den Abend, wenn keine Gesellschaft da ist, arbeite, unterhalte dich mit deinen Kindern oder lies etwas und lege einige stets gute Gedanken in deine Seele. Der Gesellschaft, die dich umgibt, suche zu nützen und unschuldige Freude zu machen. Sprich nie etwas Böses, wenn du es nicht gewiss weißt von einem Menschen. Und wenn du es weißt, so frage dich, warum erzähle ich es? Ich wünsche dir, dass du allemal vor dem Nachtessen ein stilles, einsames Viertelstündchen finden könntest, zu einer wohltuenden Lektüre, dem Gesang eines Liedes und zum Überdenken der Wohltaten und des Guten, das du an dem Tag über genießen konntest. An der Abendtafel sprich, so viel es dir am Herzen liegt, von den Freuden und Wohltaten des Tages. Nach dem Nachtessen gehe zuerst deine Kinder und in ihnen deine Freude und in dieser jener Welt zu segnen. Dann, wo immer du bist, genieße, wie sich die stille Nacht mit ihren goldenen Sternen über dein Haus herniedersenkt. Beschließe keinen Tag, ohne dir noch die Frage vorgelegt zu haben, was habe ich getan, worin habe ich gefehlt, welche Pflicht habe ich versäumt? O Liebe, mögest du sie dir jeden Abend zur Freude deines Herzens beantworten können. Das war der Brief, 230 Jahre alt. Seht's mir nach, dass es ein bisschen verschnörkelt klingt, aber doch ein guter Inhalt, was man sich früher geschrieben hat.
Ja, und ich denke, wenn wir so unseren Gottesdienst auch im Alltag leben, mit guten Gedanken der Dankbarkeit, mit segnenden Gesten und Worten im Blick auf Ehepartner, Familie, Kinder, hineinstarten in den Tag, Gottes Wort lesen, auch mal Zeit für körperliche Erholung haben, Spaziergang war hier eingeplant und fleißige Arbeit, aber beim Essen gleich mit an die Armen denken, immer auch was mit beiseite legen und dann diesen Tag so auch vor Gott nochmal zu Ende bringen. Wo habe ich versagt? Um Vergebung bitten. Also ich denke, das ist uns ja auch wichtig. Aber dieser Impuls könnte uns vielleicht neu motivieren dazu. Mich hat noch was anderes motiviert, wenn ich von dem Lavater ein bisschen was jetzt gehört habe, nämlich wie sein Ende gewesen ist. Und das passt jetzt wieder zu der bald beginnenden Passionszeit, dass er wirklich Jesus nachgefolgt ist. Da lese ich also vor von einem unglücklichen Vorfall, den Pfarrer Lavater betreffend, geschehen den 26. September 1799. Nachdem die Franken Donnerstag um den Mittag als Besieger der Russen in Zürich eingezogen waren, verteilten sich viele einzelne Soldaten hierhin und dorthin. Zwei kamen unter anderem auf den Platz vor der Peterskirche, also wo er tätig war, und riefen gegen ein Haus, wo ein paar furchtsame Frauenspersonen wohnten, in deutscher Sprache: Wein, Wein, hier ist ja ein Wirtshaus. Jemand sagte: Hier ist kein Wirtshaus. So ist doch Wein hier, riefen sie zürnend und wollten mit den Kolben ihrer Gewehre die Türe einsprengen. Ich rief zum Fenster hinaus: Seid ruhig, ich will euch Wein bringen. Sie schienen sich zufrieden zu geben und ich eilte hinab, schlug ihnen freundlich auf die Achsel und sagte: Da trinkt nun nach Herzenslust. Ich schenkte ihnen ein, gab ihnen Brot und erbot ihnen Geld, welches letztere sie ausschlugen. Dann entsteht ein gewisser Wortwechsel unter diesen Soldaten. Und dann heißt es, ich fragte, ob ihnen noch weiter was zu Diensten stände. Sie sagten nein und dankten, wie es uns schien, recht herzlich. Der eine, ein Grenadier, entließ mich mit den freundlichen Worten: Dank, braver, guter Mann. Adieu, Bruderherz. Ich kehrte nach Hause. Meine Frau war froh, dass ich dieser Gesellschaft los war. Aber einige Zeit später steht er dann nochmal vor der Tür seines Hauses, weil er auf jemanden wartet. Und da kommt ein kleiner, magerer Soldat, redet mich in gebrochenem Deutsch an, dass mir zu verstehen geben sollte, dass ihn die Russen zum Gefangenen gemacht und dass er kein Hemd hätte. Ich sagte zu ihm: Hemd habe ich jetzt keins, langt in die Tasche und gab ihm, was mir in die Hand kam. Er sah es verächtlich an und sagte: Gib große Taler für Hemd. Ich langte sogleich wieder nach der Tasche und gab ihm, was ich in der Eile erfassen konnte. Auch damit nicht zufrieden, forderte er wieder einen großen Taler. Das ist keine Manier, erwiderte ich. Geht jetzt in Gottes Namen euren Weg und lasst mich im Frieden. Darauf zog er seinen Säbel, hob ihn wütend gegen mich auf und rief, Geld her! Und jetzt sucht er Schutz, der Vater, weil in der Nähe noch Leute aus Zürich standen, im Gespräch noch mit den Soldaten, die gerade eigentlich relativ freundlich reagiert hatten. Er spricht den einen nochmal an, der sich so nett von ihm verabschiedet hatte. Guter Freund, das ist doch keine Manier. Nehmt mich in Schutz gegen jenen Menschen dort, dem ich alles Geld, was ich bei mir hatte, gab und der mit aufgehobenem Säbel mehr von mir fordert. Was ich am wenigsten erwartete, das geschah. Der, der vor 2 Minuten freiwillig angebotenes Geld ausgeschlagen, mich mit den Worten Adieu, Bruderherz verabschiedet hatte, kehrte sein Gewehr um, wurde wie von einer fanatischen Wut ergriffen, setzte mir das Bajonett auf die Brust und rief viel grimmiger als der erste, Geld her! Meine und eine andere Hand lenkten das Bajonett auf die Seite. Da hat also jemand ihn noch schnell schützen wollen, aber dann ging ein Schuss los, dem, der ihn schützen wollte, durch den Arm und ihm durch die Brust hindurch. Das hat furchtbare Schmerzen und Blutungen verursacht, aber er hat es überlebt. Eine Zeit später kamen Ärzte, haben die Wunde untersucht und gesagt, das war messerscharf vorbeigegangen an einer Stelle, die ihn tödlich verletzt hätte. Lafater hat noch 1,5 Jahre leben können, ist aber dann an den Folgen dieser Schussverletzung gestorben. Aber schon hier einen Tag nach dem Ereignis schreibt er, wie das weiterging, man versicherte mich auch, dass der unglückliche Grenadier, dessen Namen ich von keinem Menschen gewusst wünsche, sogleich wiedergeladen nach der Haustüre, nach welcher ich mich flüchtete, gezielt, aber durch irgendeinen unbekannten Umstand an dem Losdrücken gehindert wurde. Noch bitte ich alle, einen Tag nach dem Ereignis, die dies lesen, dem Namen dieses Mannes auf keine Weise nachzufragen. Er will sich nicht rächen. Und wenn Sie ihn zufällig erfahren sollten, ihn als ein anvertrautes Geheimnis zu verschweigen, ich würde unter meinen oft heftigen Schmerzen noch mehr leiden, wenn ihm was Übles geschehe. Er wusste im eigentlichsten Verstande nicht, was er tat. Diktiert Sonntag, 29. September 1799. Er wusste nicht, was er tat. Sein Name soll verschwiegen werden, wenn ihn jemand rauskriegt. Das erinnert mich daran, wie der Herr Jesus am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Jahr später, als der Vater also noch lebte, das sehen wir jetzt auch nochmal hier angeblendet, da hat er noch einen kleinen Zettel verfasst und hat gesagt, wenn jemand herausfindet, wer das ist, der mich durchschossen hat, dann soll er diese Nachricht bekommen. Nach meinem Tode womöglich zu übersenden mit einem freundlichen Brief an den, wie ich glaube, elsassischen Grenadier, der mich den 26. September 1799 schoss. Jedoch so, dass sein Name auf keine Weise bekannt werde. Und dort heißt es, an den Grenadier, der mich schoss. Gott vergebe dir so, wie ich dir von Herzen vergebe. Leide nie, was ich um deinetwillen gelitten. Ich umarme dich, Freund. Du tatst unwissend mir Gutes. Kommt dies Blättchen zu dir, es sei dir Pfand von des Herrn Huld. Welche reuende Sünder begnadigt, entsündigt, beseligt. Lege große Gebete für dich, mir Gott, in die Seele, dass kein Zweifel mir bleib, wir umarmen uns einst vor des Herrn Aug. Erlenbach, den 4. September 1800. Ja, das wollten wir heute mal weitergeben, so als Zeichen dafür, wie echter Glaube es ist, nämlich Nachfolge Jesu, bis dahin, dass wir bereit sind, auch zu vergeben. Und das kann man nur, wenn der Geist Jesu in uns lebt. Und diesen Geist hat der Vater empfangen, weil ihm auch das Lesen in der Heiligen Schrift ja so wichtig war. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.